Statistiken, flexible Flügel, Social Media News und ein trauriges Jubiläum heute bei Overtake. Hallo und herzlich willkommen bei Overtake, eurem Lieblings-Formel 1 Podcast. Wie ihr schon hört, macht heute Timo nicht das Intro, der weilt auf Urlaub. Grüße gehen raus nach United Kingdom und nach Dänemark. Heute bin ich nicht allein, sondern an meiner Seite habe ich wie fast jede Woche Matti.
Hallo.
Hallo Matti. Hallo. Matti, es ist Pause, es ist Rennpause.
Es ist wild.
In 14 Tagen geht es erst nach Austin. Was tut sie in der Welt des Motorsports? Also ich habe da zwei News rausgesucht, die ich ganz interessant fand. Zum ersten Mal Statistiken. Wir bemühen uns hier viel zu wenig um Statistiken bei Overtake. Es gibt erst zum dritten Mal die Situation, die wir dieses Jahr haben. Weißt du, wovon ich spreche?
Jein. es geht um die Siege, Grand Prix-Siege.
Genau.
Dass wir mehrere Teams haben, die drei und mehr Siege haben oder so.
Genau, eigentlich scheinbar was nicht sehr oft passiert, wie wir heute rausgefunden haben. Dieses Jahr waren es ja bekanntlicherweise Red Bull, Mercedes, McLaren und Ferrari, die alle jeweils drei Siege haben, mit der Ausnahme von Red Bull. Da sind es 7 Stück. Und das passiert nicht allzu oft. Das gab es das letzte Mal eigentlich nur in den 1970er Jahren. Und das ist schon ein bisschen her. Aber was ich sehr nett finde, ist, 1974 war auch McLaren und Ferrari beteiligt. Lotus und Brabham auch. Die gibt's bekanntlicherweise nicht mehr.
Ja, aber weißt du, was mir da auffällt? Wenn Red Bull 7 Siege hat, also 4 Siege mehr als jedes andere Team und sie sind nicht Konstrukteur Erster, spricht das nicht für den zweiten Fahrer.
Das ist total bitter. Ich habe mir gerade gedacht in dem Moment, wo ich es vorgelesen habe. Ich meine,
Weil die 7 Siege sind alle von Max.
Ja, und es sind doppelt so viele Siege wie bei McLaren und trotzdem sind die vorne. Nicht gerade das beste Empfehlungsschreiben für Checo Perez.
Ja.
Eieiei. Ja,
also. Wir würden Checo gar nicht bashen, aber die Statistik lügt nicht.
Wir würden da niemals Checo bashen.
Nein.
Nicht in diesem Format.
Nee, wir wollen es ja nicht.
Passiert immer irgendwie.
Manchmal gibt es so Fahrer, die geben dir Gründe.
Ja, er manövriert sich selbst in die Lage rein, würde ich behaupten. Das tut mir leid, aber es ist halt so.
Er tut mir eh leid mittlerweile. Der Druck ist sicher sehr groß jetzt mittlerweile bei ihm, aber scheinbar gibt es ein Muster, dass er immer wieder halt in dieses Loch reinfällt, wo dann auf einmal die Leistung fehlt. Das passiert ja jedes Jahr.
Ja.
Weiß nicht.
Leider. Was ich recht interessant finde an der Statistik ist, man ist halt früher nur 15 Rennen gefahren, jetzt fahren wir deutlich über 20. Ich glaube, eigentlich wäre es einfacher, dass sowas auftritt.
Ja, du siehst, wie dominant über die letzten überlegt seit 2009.
Ja.
Weil da hat es angefangen mit Brown GP und Red Bull.
Mhm.
Und da hat es angefangen, dass wir meistens immer nur zwei dominante Teams pro Saison hatten. Weil wir hatten Brown GP, / Red Bull, dann ist es Red Bull relativ, dann hat Red Bull viermal in Folge mit Sepp den Weltmeister gestellt. Da war Ferrari noch sehr stark. Ich glaube, wir hatten eine Saison, wo McLaren auch noch richtig gut war. Wo Jensen und Lewis für McLaren gefahren sind. War das 2010 oder 11? Die war gut, aber ansonsten, dann hatten wir sehr lange Zeit eine Dominanz von Mercedes und die einzigen, die da irgendwie mit konnten, war Ferrari. Und dann war es jetzt Red Bull.
Eigentlich 2 Jahre wirklich ganz stark Red Bull und jetzt ist es wieder umkämpft. Ich meine, ich finde es gut. Es ist eigentlich super, dass alles so ergebnisoffen ist. Eigentlich großartig für den Sport.
Ja, aber eigentlich müsste McLaren mehr Siege haben, das muss man halt auch sagen, weil der Wagen ist schon sehr langer Zeit der beste Wagen im Feld.
Ja, zumindest seit Hälfte der Saison, würde ich sagen. Also, erinnert ihr an das erste Rennen dieses Jahr? Da hat der Max mit 20 Punkten Vorsprung gewonnen und wir waren komplett angefressen.
Ja, eh. Ich weiß auch nicht, die sind ja, weiß ich nicht. Also, es wird schon sehr viel zu tun damit haben, dass sie dann angefangen haben, nicht mehr zu gewinnen, nachdem sie das bei dieser Bremse, sie mussten ja irgendwas, ihr Bremssystem ändern. Und dann haben sie angefangen, nicht mehr zu gewinnen. Das wird schon sehr damit zusammenhängen, auch wenn sie sagen nein. Aber, weiß ich nicht, das wäre schon ein sehr grober, großer Zufall.
Ja, ja es ist... Es
das würde mich jetzt nämlich interessieren, ob der Flexi-Wing von McLaren, den sie ja freiwillig ändern, obwohl er ja scheinbar legal ist, wie auch immer, ob das nämlich dann genauso denselben Effekt jetzt für McLaren hat, weil natürlich, wenn du dein Autoteil wechselst, wo das ganze Auto abgestimmt auf das eine Teil hier ist, ja, sehr gespannt, ob dann jetzt McLaren sich auch wieder schwerer tut.
Da bin ich auch gespannt, gerade so diese Flexi-Wing-Debatten, wir haben die eigentlich ja jedes Jahr in irgendeiner Art und Weise seit vielen, vielen Jahren und es ist ja so eine Art Mini-DRS, wenn das gut funktioniert und das ist halt schon irgendwie sehr spannend, also wenn die dann gerade vielleicht in den Geraden im Highspeed-Segment ein bisschen den Luftwiderstand verringern können und wenn es nur ein paar km/h sind. Es ist ein
ja,
Sport, wo es um also, Hundertstel und Zehntel geht.
Das hat man schon ganz stark in Baku gesehen, wo der Oscar hat ja in Charles überholt und danach konnte der Charles, obwohl er ja sehr nah ran war, mit DRS nicht vorbeifahren, weil du gesehen hast beim Heck vom McLaren, dass selbst der durch diesen Flexi-Wing auch einen praktischen DRS hatte. Und das ist halt, das macht den Sinn vom eigentlichen DRS wieder nutzlos.
Ich muss aber sagen, es ist genial. Also man muss ja den Hut ziehen vor den McLaren Engineers, weil wenn die dann ein paar Prozent von dem DRS-Effekt imitieren können und das DRS ist eh nicht mehr recht stark, dann danke. Danke.
Nee, aber da ist jetzt eben die Frage, das muss ja eine sehr einfache Ja- oder Nein Antwort sein. Ist es legal oder nicht?
Ja, das ist bei der FIA nicht so ganz klar, oder? Weil sie haben eh diese Punkte hinten zum Aufkleben gemacht, also damit sie die Verformungen sehen dann über die Kameras, aber ist das nicht jedes Jahr Diskussion?
Ja, aber jetzt, man hat es ja mit freiem Auge gesehen, dass sich der nach hinten drückt, also der Flügel, also ja, und wenn dann, weißt du, wenn die dann drüber reden, sie schauen sich an, sie sagen, es ist legal und McLaren sagt dann aber, na gut, wir machen es fürs nächste Rennen weg. Warum soll ich meinen eigenen Vorteil, wenn ich um die Weltmeisterschaft kämpfe, warum soll ich den freiwillig wegmachen?
Damit es ist wie dieses DAS-System von Mercedes vor, wann war das? Vor drei, vier, vier Jahren? Kannst du dich erinnern ans DAS?
Ja, das war super. Aber das hat ja Mercedes auch gesagt, warum sollten sie es wegmachen? Und dann haben sie gesagt, okay, nach der Saison geht's weg.
Weißt ja, genau.
Wenn es legal ist. Und das verstehe ich nicht, wenn es legal ist, warum sollte McLaren es freiwillig wegmachen? Das ergibt für mich ein bisschen wenig Sinn.
Hat es mal ausprobiert. Also,
ich meine, naja, man wird sich schon wieder hinterrücks irgendwie geeinigt haben. Und weißt du, was ich meine?
Ich habe das so verstanden, im technischen Reglement von der FIA werden die in der Boxengasse oder praktisch am Prüfstand im Stand mit Gewichten getestet. Und wenn sie da nicht verformen, ist es gut. Und vielleicht haben die halt irgendwie rausgefunden, okay, weiß nicht, Hausnummer bei 5 Gramm mehr, biegt sie durch. Und die haben sie genau auf das Prüfgewicht, auf die Prüfkraft von der FIA hingelegt und gesagt, na Schatz, das verformt sich nicht, alles gut. Und während der Fahrt ist es dann doch ein bisschen mehr Kraft. Und dann
funktioniert aber warum sagt McLaren dann, okay, wir tun es weg? Weil es ihnen ja offensichtlich einen Vorteil bringt und wenn es legal ist, warum machst du es dann weg?
Vielleicht haben sie gehofft, dass sie nicht erwischt werden und jetzt ist ihnen das doch zu heiß, weil blöd wäre, wenn es dir dann im Nachhinein, keine Ahnung, Punkte verlierst. Oder irgendwas dergleichen, gab es das schon mal, dass man im Nachhinein wenn es technisch nicht konform bist.
Ja, aber wenn die FIA sagt, es ist konform.
Ja, vielleicht sind sie sich auch nicht so sicher.
Aber das meine ich eben. Das muss doch einfach eine einfache Ja- oder Nein-Frage sein. Ich meine, sie sind ja ihre Regeln. Müssen die doch wissen, ob das jetzt so konform ist oder nicht. Ich meine, das ist ja.
Aber ja, wir hatten es schon so oft. Ich kann es nicht ein.
Ich bin immer für das Team, was solche Ideen hat. Weil wenn die anderen alle nicht draufkommen, ja, ist denen ihr Problem. Dasselbe fand ich bei dem DAS-System. Das war doch grenzgenial von Mercedes. Wenn die anderen, ja, dann sollen es die anderen nachbauen. Was ist denn das Problem von Mercedes, dass die anderen nicht auf die Idee gekommen sind? Und dasselbe jetzt bei McLaren. Baut eure, wenn das bei euch funktioniert, lasst die anderen nachbauen. Wenn die dafür das Budget dann nicht haben, ja, ist ja nicht McLarens Problem, wenn die auf eine grenzgeniale Idee kommen.
Ich finde auch, irgendwie der Wettbewerb macht es ja großartig in der Formel 1, aber die FIA reguliert halt gern.
aber das ist ja nicht das, für das, für was die Formel 1 eigentlich steht.
Bin ich bei dir, aber kannst du dich erinnern, so diese Autos, die früher so diese Schürzen gehabt haben, was der für den Ground-Effekt, wo links und ja rechts die Schürzen runtergingen, die sich dann so richtig festgesaugt haben am Boden. Geil. Oder gab es da nicht einmal so einen Lotus, der so eine Art Lüfter gehabt hat, dass er sich festsaugt?
Es gab urgeile Sachen. Irgendein Auto hat einmal 6 Räder. Weißt du, so komplett absurde Sachen. Also, keine Ahnung, aber das ist doch genau das, was wir eigentlich alle sehen wollen.
Absolute Deregulierung.
Ein Team, weißt du, ein bisschen aus dem Fenster lehnt, irgendwas Neues probiert. Und wir wollen doch, ganz ehrlich, ich will doch, also ich verliere dann schon das Interesse, ich habe da überhaupt kein Dings dran, wenn wir da, alle Autos sind genau gleich, wie in der F2. Das interessiert mich einfach
nicht. Finde ich auch nicht gut. Also ich finde, freier Wettbewerb ist schon cool. Und wenn jemandem etwas einfällt, solange es nicht gefährlich ist, also es muss jetzt ja keiner, weißt du, so wie bei Gladiator, irgendwelche Messer auf der Seite montieren. Oder weil sie nicht mit der Steinschleuder auf einen anderen Piloten schießt. Wobei, das hätte auch was für sich. Weißt du, du machst so, nur so 2 Sitze und hinten dann dieser bisschen, dass du so Bananen rausschmeißt, oder so wie beim Mario Kart.
Ach, wir wissen doch beide, was wir eigentlich damit sagen wollen.
Genau.
Wir wollen gescheite Motoren haben.
Wir wollen Nachtanken haben und das Boxengassen-Speed-Limit endlich weg.
Da waren die Zeiten noch gut,
gell? Ja, da waren die Zeiten noch gut.
Reifen wechseln. Reifenwettbewerb ist auch ein Ding.
2 Reifenanbieter, war das, wäre geil wieder.
Es muss nicht, von mir aus muss es nicht Pirelli sein. Also, könnten da ruhig, damals Michelin gegen Bridgestone.
Ja, genau. Weißt,
an manchen Strecken hat ein Reifen von beiden einfach gar nicht funktioniert. Oder waren das USA, wo einfach nur 6 Autos teilgenommen haben, nämlich die Bridgestone.
Der andere zu unsicher war.
Ja, das war schon geil.
Ich finde auch, das wird es wieder ein bisschen aufregender machen, weil zu viel, wie soll man sagen, Gleichteile nimmt ein bisschen die Spannung raus. Also so freies Konstruieren um den besten Entwurf. Ja, und seien wir ehrlich, weg mit dem Budget-Limit. Geht raus, was ihr könnt.
Schon die kleinen Teams kommen an das Budget-Cap, an das Limit sowieso nicht dran. Die kommen eh nicht dran. Und die großen, es sind doch, schau, ich finde schon, das Feld ist etwas enger zusammengerückt. Aber im Großen und Ganzen sind doch jetzt erst wieder die 4, 5 selben Teams vorne. Es hat sich ja nichts geändert. Da fährt ja trotzdem kein Haas vorne mit. Oder ein Sauber.
Nein, wird auch nie so sein. Wird nie so sein. Aber das war eigentlich in der ganzen Phase der Formel 1, also Sauber. Und der Sauber, der hat 0 Siege. Und der fährt seit über 30 Jahren mit. 0 Podestplätze, es wird nie was.
Deswegen, sagst du das auch über Nico Hülkenberger?
Der war fies. Naja, ich denke, der Sauber hat andere Funktionen. Und da tust du halt deine Talente hinpacken. Und
jetzt beim Audi weiß ich nicht. Ich bin gespannt. Aber ich glaube auch, dass die lang brauchen, um vorne mitzufahren.
Also, und sie kaufen die Sauber-Infrastruktur, die ist doch auch alles andere als gut. Also ich fürchte, das ist ein langer Weg.
Es hat ja auch beim Aston Martin hat es eine relativ, die haben auch alles komplett neu gebaut, gell?
Milliarden ausgegeben in Wahrheit für die Fabriken und Co. und trotzdem geht nichts.
Ja.
Man muss ja da einmal die richtigen Leute haben und das richtige Betriebsklima, glaube ich.
Aber ich weiß nicht, das ist auch das Betriebsklima, weil wir darüber reden gerade. Das ist etwas, wo ich dir recht gebe, nämlich bei Alpine, weil das ist auch eine News.
Ah, hast du dieses Interview vom Ottmar Safnauer gesehen?
Nein, habe ich nicht. Ich wollte darauf anspielen, dass sie ihren eigenen Motor nicht mehr bauen. Sie sind jetzt offiziell ein Kundenteam ab 26.
Wirklich? Von wem kaufen sie den Motor?
Mercedes.
Wow, das ist wirklich, also immer wenn ist man offiziell glaubt, es geht nicht schlimmer bei den Renault-Franzosen, wird es schlimmer.
Die Fabrik ist jetzt nämlich dann, wo sie das Auto bauen, in England. Also den Standort behalten sie. Und der Standort in Frankreich, das haben sie den Mitarbeitern ganz, ganz nett verpackt und gesagt, naja, keine Sorge, der Standort bleibt und wir werden Sachen bauen für unsere Autos, Straßenautos, für Renault und für Alpine. Ich bin mir nicht sicher, ob die da Bock haben, nachdem die da jetzt jahrelang für die Formel 1 was gebaut haben.
Da kündige ich von selbst.
Also, eben, wir mal schauen. Das wird auch einfach nur was sein, die werden das Werk früher oder später nämlich anschließen. Bestimmt. Aber ja, Was hast du vom Safnauer gelesen?
Der Ottmar Safner war in irgendeinem Podcast zu Gast und das fand ich ganz interessant. Da hat er darüber gesprochen, warum Alpine keinen Erfolg hat. Und er hat gesagt, es ist das Problem, sind die Intrigen und das Klima innerhalb des Teams. Also er hat gesagt, die ganzen Abteilungen, zum Beispiel HR, die haben gar nicht zu ihm reportet. Die haben einfach nach Frankreich reportet und haben ignoriert. Oder nicht einmal Antworten gekriegt. Und ich glaube, das ist das Problem. Wie du es ansprichst, die zwei Standorte, da muss man eh auf einen runter, das verstehe ich schon. Und dann diese Kultur des Dolchstoßes in den Rücken, das funktioniert nicht.
Ja, aber ich finde schon für Renault, für Alpine, ist das schon ein... Ja,
Höchststrafe.
Es tut weh. Es tut schon sehr weh. Ich fände, es wäre geschickter gewesen, man macht einen Standard aus den Zweien, egal ob man das jetzt dann in Großbritannien macht oder in Frankreich. Aber dass man jetzt sagt, okay, man kauft sich den Motor von Mercedes. Ich meine, Mercedes ist es wurscht, die verkaufen ihren Motor, brauchen sich um einen Werbepartner, einen Sponsor weniger Gedanken machen, weil so den Motor lassen sie sich ja fürstlich zahlen, so ist es ja nicht. Und sie haben natürlich zwei Autos auf der Strecke mehr, die ihnen Infos geben, was der Motor kann und was der nicht kann, wo kann er verbessert. Ja, für Mercedes wird es wurscht sein.
Ich glaube, es ist halt wahrscheinlich so, in erster Linie verdienen die mittlerweile Geld mit dem Team, oder? Also umsonst haben wir nicht diese ganzen Stars wie Ryan Reynolds Anteile von Alpine gekauft. Das Team ist hochprofitabel, obwohl es sportlich nicht gut ist, aber durch dieses große Medieninteresse an der Formel 1 verdienst du viel Geld. Egal.
Glaubst du, die Idee, den Mercedes-Motor zu kaufen, die kommt ja von Flavio. Mhm. Und es gibt ja immer wieder, ich meine, die Susi Wolf hat ja immer wieder ein paar Fotos postet. Schau mal, wo sie mit Toto und mit Flavio irgendwo unterwegs ist. Ich weiß nicht.
Katsching, die Familie Wolf freut's. Aber es ist trotzdem, ich find's bitter, du bist der Autohersteller und kaufst das Auto, den Motor für dein Auto von einem fremden Hersteller. Dann kaufen wir aber kein Alpine.
Ja, ich weiß nicht, das ist die schlechteste Werbung, finde ich. Das ist dasselbe wie, ich weiß nicht. Also gerade wenn du schon in der Formel 1 warst, weißt du, bei Aston Martin ist es so, weiß nicht, die haben jetzt erst angefangen mit den Hybridmotoren, oder? Die richtig zu bauen. Ferrari und Mercedes waren da doch schon sehr früh dran. Auch für die Straßenautos meine ich jetzt.
Gut, der Aston Martin Motor ist ja eh wieder von Mercedes. Die machen ja auch selbst keinen.
Auch die, ich meine jetzt nicht nur das Formel-1-Team, sondern...
Ja, die sind immer von Mercedes gewesen. Also ich weiß jetzt nicht bei den ganz zwei neuen Modellen, ob die vielleicht jetzt mittlerweile selber was machen, also bei der Valkyrie und so weiter, aber die anderen waren immer Mercedes-AMG-Modelle.
Okay, und weißt du das bei McLaren?
Bei McLaren weiß ich es nicht.
Bauen die ihren eigenen Motor? Das wäre interessant.
Also,
für die Straßenautos.
Das weiß ich wirklich jetzt nicht.
Okay, na okay. Aber das können wir sicher herausfinden. Aber ja, einfach keine Ahnung. Also das ist dasselbe, wie wenn Ferrari sagt, sie kaufen sich den Motor jetzt zu. Die produzieren ihn nicht mehr. Das ist ja komplett uninteressant.
Wertlos. Komplett wertlos.
Also ja.
Aber ich habe mir jetzt kurz nachgeschaut auf Wikipedia. Der Alpine, also der Autohersteller, die verkaufen ja null Autos. Also das ist komplett uninteressant. Also, ich sehe auch nie irgendeinen Alpine auf den Straßen. Ja,
was kostet denn sowas?
Ja, nein, das ist ja nicht günstig, weil die will ja keiner haben. Das sind ja so Pseudosportwegen. Kein Diss an irgendwelche Alpine-Fahrer da draußen, aber es ist jetzt kein richtig, sind halt so, was das ein bisschen so aufgeföhnte Autos. Es gibt den A290, den A110,
Was kostet denn der A110?
Der A110, schauen wir kurz. 70.000. Kaufe ich mir keinen Alpine irgendwie.
Das ist eben das. Für
252 PS ist jetzt nicht weniger, aber ist ja kein richtiger Sportwagen.
Ja, für das Geld kriegst du halt was anderes auch.
Oder?
Das tut so weh irgendwie, aber... Vielleicht, ja, ich weiß nicht. Und ich finde ihn auch nicht so schön. Da gibt's schönere Autos. Ich weiß nicht, er holt mich nicht ab.
Ja, und jetzt habe ich gerade geschaut, also der Alpine hat verkauft, 2022 sind die letzten Zahlen, 3.269 Autos. Naja.
Ja.
Ist nicht Welt, oder?
Mit wem kann man, also Alpine würde ich jetzt nicht vergleichen mit Ferrari. Mit was kann man das vergleichen von den Zahlen? Mercedes produziert halt auch sehr viel.
Vielleicht so mit die Alfa Romeo. Weißt du, sowas in der Richtung. Aber ich glaube, dass wesentlich mehr Alfa Romeos verkauft werden.
Ja, das glaube ich auch.
Weil da sehe ich viele, weil das ist ja Mini-Hersteller in Wahrheit.
Das tut schon weh.
Ja. Na okay, jetzt habe ich ganz einen letzten Beitrag gefunden. Der Höchstverkauf waren 4.000 Autos in 2023, im ganzen Jahr. Aber das ist ja nichts, 4.000 Autos. Wenn du dir überlegst, das meistverkaufte Auto letztes Jahr war das Model Y von Tesla auf der Welt. Und einfach, dass du da einen Vergleich hast, davon wurden 4,19 Millionen verkauft.
Ja.
Ja. Der Alpine verkauft 4.000 Autos insgesamt. Ich glaube, damit haben wir das Thema gut beleuchtet, würde ich sagen. Also so ein Alpine siehst du wahrscheinlich so selten wie ein McLaren oder ein Ferrari.
Wahrscheinlich seltener.
Ich drehe mich wahrscheinlich weniger wahrscheinlich um danach.
Wahrscheinlich.
Ja, jetzt müssen wir noch zu einem traurigen Jahrestag kommen. Heute ist der 6. Oktober, am Tag unserer Aufzeichnung. Am 5. Oktober jährt sich der Schulz-Bianchi-Zwischenfall zum 10. Mal. Da haben wir die Fahrer sehr viel reflektiert in den sozialen Medien darauf. Ich bin selber ein bisschen überrascht, dass das 10 Jahre her ist schon.
10 Jahre?
Ja, ich hätte mir gedacht, das ist nicht so lang her.
Ja.
Mette, du kannst ein bisschen was dazu erzählen, wahrscheinlich für die HörerInnen, die es nicht wissen.
Den Unfall oder was?
Ja, genau.
Das war in Japan, offensichtlich war es 2014. Für wen ist denn gefahren? HRT, kann das sein? Haben die so geheißen?
Marussia.
Ja. Und das war in einer Safety-Car-Phase. Es hat ziemlich, ziemlich schlechtes Wetter gegeben. Und da hieß ja diese eine Haarnadelkurve da in Japan. Und da ist er einfach, da hat schon einen raustragen. Da war ein Kran auch im Kiesbett und hat den Wagen, den es da raustragen hat, schon hinter die Barriere wollten sie ihn wegräumen. Und obwohl die Autos eh schon so langsam waren, hat Bianchi scheinbar das Auto wegtragen, weil das war eine Kurve und das war Safety Car, die sind hintereinander gefahren und der war da scheinbar, hat da selbst da nicht bremsen können mehr und den hat es da voll gegen den Kran, gegen den Kran gefahren. Und ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ob er direkt tot war oder ob er nicht im künstlichen Koma eine Zeit lang gelegen ist.
Der ist dann noch relativ lang, nämlich hat er noch gelebt bis zum 17. Juli 2015.
Ja, war er gelebt oder war er da einfach nur
künstlich? Ja, also ich denke...
die Maschinen da halten.
Ja, genau. Also ja. Das ist nämlich insofern so bitter, weil da eigentlich lange nichts passiert ist. Also die letzten Toten der Formel 1 vor ihm waren ja der Roland Ratzenberger und der Ayrton Senna.
Bei dem
furchtbaren Wochenende vom großen Preis von San Marino. Die sind ja beide am gleichen Wochenende gestorben, wenn ich mich nicht
erinnere. Genau, Ratzenberger Samstag und Senna am Sonntag im Rennen.
94 war das ja in Imola. Weil das ist in dem Adrian Newey Buch hier drin gestanden, der ist ja da damals im Williams gefahren, den der Adrian Newey konstruiert hat. Und damals gab es noch richtige Lenksäulen. Also da war das Lenkrad praktisch noch über ein Gestänge verbunden mit dem der Mechanik, die Räder bewegt. Und die haben nicht abknicken oder wegknicken können. Das heißt, bei einem Unfall waren die halt dann wie eine Lanze ins Auto. Ganz furchtbar. Ja, und danach dachte man sich eigentlich, glaube ich, dass die Formel 1 sicher ist und nichts mehr passieren kann. Und dann passierte eben dann 2014 das mit dem Schulz-Bianchi.
Und das war auch mehr oder weniger der Gedanke ans Halo dann.
Ja. Ja, weil genau.
Er ist ja unter den Kran gerutscht. Keine Chance. Das Halo hätte ich jetzt zweimal im Kopf, dass das Halo schon eventuell mehr größeren Schaden verhindert hat. Einmal die Kollision Max und Lewis,
genau,
im Monza, wo der Max sein Red Bull da praktisch über den Helm vom Lewis ratiert ist, da das hätte auch ins Auge gehen können ohne dem Halo. Und einmal bilde ich mir ein, was Spa bei einer Startkollision und da ist irgendein Auto über einen Schal drüber gerutscht, glaube ich, nicht zu erinnern.
Hattest du nicht einmal den Show so umgehauen und geschliffen über...
Ah, stimmt, den Dings, ja, in Großbritannien, eh.
Ja.
Stimmt. Da hat das Halo, also das Halo, muss man echt sagen, ich war am Anfang, habe ich mir gedacht, das schaut eigentlich sehr grottig aus. Das hat eventuell, ich meine, Gott sei Dank, mussten wir es nicht herausfinden, ob es hilft, aber ich nehme stark an, dass es uns vor Schlimmerem bewahrt hat.
Ja, vielleicht auch beim Grosjean, wie der da in die Bande gefahren ist bei seinem Feuerunfall, der ist ja da mehr oder weniger
durch ganz die
Leitschienen, ja, durch. Also ich glaube, das, ja, Halo, stimmt, hat schon einige Leben gerettet.
Ja.
Wesentlich besser wie dieser Windshield, den sie sich vorher überlegt gehabt hätten, weil ich glaube, der hätte nichts braucht bei den ganzen Unfällen. Weil das Halo kam ja auch, oder, wegen dem Stein, den der Felipe Massa da kassiert hat, oder? Oder dem ist ja irgendwas in Helm geflogen.
Stimmt, das war auch, das war schon lange her, gell? Das war 2007, 2008, sowas.
Ja, aber in dem Sinne auch nach, vom Schulz-Bianchi. Ja, ist unglaublich. Man glaubt eigentlich immer, es ist alles so konsequenzenlos und sicher in dem Sport, aber am Ende des Tages bleibt immer ein Risiko übrig. Ich meine, jetzt zum Glück seit 10 Jahren nichts mehr passiert, aber...
Ach, der Grosjean-Unfall ist jetzt schon wieder länger her, Gott sei Dank.
Puha, ja. Naja, wir sollten uns auf jeden Fall noch für die Vibes guten Dingen zuwenden und die finden wir natürlich immer in der Chat-Zelt-Welt unserer Fahrer. Ich habe natürlich wieder für euch die Instagram-Profile gestalkt und es geht los mit Lewis Hamilton. Der ist wieder mal auf dem Cover und zwar auf der Sunday Times Style. Und wie soll man sagen, ich bin ja kein Mann, der viel von Mode versteht, aber der Lewis schaut schon sehr stylisch aus. Ja, und zudem ist er ein großer Mann und Freund des Sportes. Er hat die Broncos besucht. Matti, wer sind die Broncos?
Ja. Sein Footballteam, ein amerikanisches, in Denver beheimatet. Und er ist ja neben der Schifrin Anteilseigner.
Ah, der ist Miteigentümer der Broncos.
Ja, ja.
Toll.
Also, ja, im Moment ist das Franchise nicht so stark. Ich spiele nicht gut. Aber ja, es wird schon damit Geld verdienen.
Am Ende des Tages ist es wie Alpine, es werden schon irgendwelche Dollar rausfallen, wenn es nicht so läuft.
Ja, prinzipiell, aber es ist ein sehr erfolgreiches Franchise. Das, die waren dreimaliger Super Bowl-Sieger, sie waren, bilde ich mir ein, 8-mal überhaupt schon im Super Bowl. Die sind schon gut.
Okay.
Ja.
Und ich habe auch gesehen, er hat auch Arsenal besucht, das Spiel.
Er ist Arsenal-Fan.
Ja, und Arsenal ist zu Hause. Die sind ja eine Londoner Mannschaft, richtig?
Ja.
Ja, gut. Ja. Das passt ganz gut für ihn. Bei Checo, der hat eine nette Zeitkapsel mit uns geteilt. Vor 14 Jahren, ein schöneres Jubiläum, ein besserer Jahrestag, ist der Mexiko Grand Prix wieder zurückgekehrt. Da war das Announcement, dass Mexiko wieder in die Formel 1 findet.
Ja.
Dass das schon so lange her ist, hätte ich mir gar nicht gedacht.
Mexiko.
Lando war in Frankreich unterwegs. Ich habe mir zuerst gedacht, der postet da sehr coole Travel-Fotos. Und dann habe ich gesehen, er macht da Werbung für seine Reisekoffermarke, wo er Partnerschaft hat. Hat er gut gemacht. Finde ich richtig gut. Lando wirkt jetzt einfach so, greift. Er ist schlagartig von so einem jungen Gamer zum Mann geworden. Also sowas, der optisch nach außen hin. Also der hat irgendwie innerhalb von einer Saison ist der viel erwachsener geworden vom Aussehen her. Findest du nicht?
Ja, weiß ich nicht. Ja, er hat jetzt einen Bart.
Ich finde, er schaut jetzt einfach gereifter aus, so älter.
Ja, er ist mir nur ein bisschen unsympathischer geworden.
Ja, ich meine, das ist, so geht's uns halt manchmal. Aber ich finde, so optisch hat er sich entwickelt. Der Schal hat natürlich auf die 10 Jahre Schulz-Bianchi genauso wie Esteban und Gasly reflektiert. Er war bei einer Engagement-Party von Freunden, also die da sozusagen heiraten. Eine ist eine Zahnärztin, die andere dürfte ein Sportmanager aus Monaco sein, wo ganz viele gesigned sind. Das hat mich gewundert. Der Charles ist irgendwie gleich auf seiner Homepage als Werbetestimonial oben. Er managt aber auch Pierre Gasly und andere Sportler. Fand ich interessant. Ist glaube ich, irgendwie so ein Netzwerkding. Mir sagte dieser Herr nichts, aber ich weiß nicht, kennt man jetzt großartig die Manager der Sportler?
Das kommt drauf an. Ja. Im Fußball gibt es ein paar, die man kennt. In der Formel 1 eigentlich weniger.
Gut, ja, dann.
Ich hätte keinen im Kopf, ich wüsste ja nicht mal, wen der Lewis hat.
Stimmt.
Und der ist schon lange dabei.
Eigentlich ist es egal, gell? Naja, der Carlos ist Radeln, wie praktisch jeder Formel-1-Fahrer. Wir haben halt in unserem Alter, in unsere 30er Espresso-Maschinen. Als
das Rad kommt auch noch.
Scrabble-Bike für 12.000 Euro.
Das kommt noch, wir sehen. Zuerst die Kaffeemaschine und jetzt kommt dann das Bike. Die Kaffeemaschine war die günstigere Investition.
Ja, das Problem ist, ich glaube, wir haben halt nicht so erlauchte Mitradler, weil er war dann mit dem Tadej Pogačar, sprich das richtig aus, vielleicht kennst du den, Radeln, ist ein slowenischer Radlfahrer. Wenn du ihn nicht kennst, der hat 2020, 21 und 24 die Tour de France gewonnen. Ist, ja, glaube ich, ein guter Radlehrer.
Ja, aber wir kriegen ihn Timo auch noch dazu, wirst sehen.
Ja, dann sind wir schon drei Leute. Vielleicht kriegen wir ja irgendwann einmal so Etappen von der Wiener Waldrundfahrt. Ja, das ist auch schon zu hochkippen.
Nein, das schaffen wir schon.
Das wäre irgendeiner so, was den Grammat Neusiedl oder so, vielleicht gibt es da
drei. Pass auf, irgendwann, wir müssen uns in die Räder zulegen und dann müssen wir einfach jeden Tag, das machen wir einfach statt arbeiten gehen dann.
Ja, genau. Einfach
jeden Tag Kilometer abspulen, dann schaffen wir das.
So ein Team, so Staffel, dann können wir uns gegenseitig Windschatten geben. Flexi-Wings, weißt du, so alles, was geht mit Technologie, was wir mit in die Wadeln haben. Schön. Ja, also wie gesagt, Carlos radelt halt mit einem dreifachen Tour de France-Sieger. Da müssen wir uns noch hin entwickeln. Beim Pierre Gasly gibt es eine nette Fotoroll wieder von Singapur. Mir gefallen einfach die Fotos, die er macht, sehr. Also vielleicht einfach so wie unglaublich schöne Menschen oben sind. Also der ist halt irgendwie schon immer so glamourös aus. Also sein Hundi, also irgendwie, ja, kann man sich anschauen. Guan Yu Zhou ist mir auch positiv aufgefallen. Der war nämlich natürlich beim Masters-Turnier in China und hat da Kalitos getroffen. Die chinesischen Spieler und auch den Joker.
Naja.
Ja, ich meine, also der hat geschrieben als Überschrift Speed meets Speed beim Kalitos und dann hat man gedacht, jetzt ist dein Kalitos nicht so. Glaube, der ist schneller wie du. Geringfügig erfolgreicher, würde ich sagen. Ja, also das fand ich ganz gut. Ja, also Tennis-Fan, unser Guan Yu Zhou offensichtlich. Beim Valtteri, was glaubst du, hat der am Wochenende gemacht?
Radfahren.
Ja, 100 Punkte. Graveln in Flandern. Und hat natürlich die Tiffany angefeuert. Ich würde sagen, das ist ein sehr typisches Valtteri Bottas-Wochenende. Wichtig auch noch, Grüße gehen raus an K-Mag. Hat am 5. Oktober Geburtstag gehabt. Happy Birthday. Und last but not least, bei Aston Martin gibt es einen neuen Zugang im Team. Mark Cavendish.
Wer ist das?
Vierfacher Radrenn-Weltmeister und mit 165 Siegen der erfolgreichste Sprinter der Radgeschichte.
Okay.
Ich weiß nicht, was die Radlfahrer jetzt im alle im Formel 1 Dunstkreis machen. Ich vermute, er entwickelt nicht das Auto.
Es ist jetzt, also okay, Radfahren, weil Pedal ist jetzt, gerade über das letzte Jahr ist Pedal spielen auch sehr aktuell bei unseren Fahrern geworden.
Ist vielleicht trendig. Ich glaube, der ist eher so, was das so Testimonial. Ich glaube, der Lawrence Stroll umgibt sich schon immer ganz gern mit Lichtgestalten des Sports in Großbritannien und der Mark Cavendish dürfte so eine sein.
Okay. Na, sehr gut. Freut mich.
Ja, freut mich auch für ihn. Also ich denke mal, beide werden davon profitieren. Der Nando muss nicht mit dem Stroll radeln gehen, den schmeißt er immer nur her. Der Mark Cavendish wird
die schmeißt beide nur her. Beide hatten Unfälle hier im
Radfahren. Vielleicht fahren sie rücksichtslos Rad, wie es Autofahren manchmal, was? He cut the chicane.
Wir müssen öfters so im ich kann jedem nur empfehlen, schaut sich vom Nando einfach so ein paar Funksprüche an. Gibt's grandiose YouTube-Videos. Die sind einfach alle großartig.
Das Best of aus seiner McLaren-Zeit unerreicht.
Oh, das ist ganz groß.
Also einfach, man versteht, warum man bei McLaren nicht mehr gern gesehen ist, wenn man dieses Video gesehen hat.
Ich muss aber auch ehrlich zugeben, Fernando ist einfach kein einfacher Mensch.
Glaube ich auch nicht.
Also privat vielleicht schon, aber nicht, wenn es ums Rennfahren geht. Ich glaube, das ist kein einfacher Rennfahrer, den zu handeln.
Ich würde sagen, kein einfacher Arbeitskollege vielleicht.
Zum Lance ist er ja schon praktisch eine Vaterfigur.
Na gut, wenn du in jeder Hinsicht überlegen bist, musst du nie Sorgen machen.
Das stimmt auch wieder.
Kann ja eine gute Vaterfigur sein. Ja, schön. Naja, auf jeden Fall, das war's aus der schillernden Welt von Social Media. Sollten wir irgendwas vergessen haben oder furchtbare Fehler gemacht haben bei dieser Episode, bitte gebt uns Feedback via Instagram oder unserer E-Mail-Adresse, die mir jetzt selbstverständlich einfällt. Ihr kennt sie, ihr liebt sie, schreibt uns gerne Feedback. Genau. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Es gibt eine weitere Content-Episode. Erst in 14 Tagen geht's in Austin zu sehr unangenehmen Uhrzeiten für uns hier in der Dachregion weiter. Ich glaube, Matti, du hast schon nachgeschaut, wann sind die einzelnen Bewerbe?
Sehr spät. Also wir haben so, das Qualifying ist um Mitternacht von Samstag auf Sonntag, das Rennen ist am Sonntag um 21 Uhr. Wir haben ein Sprint, was wir wissen uns ja sehr freut. Freitags sehr spät, ich bilde mir jetzt ein 23 Uhr, ich glaube, da ist das Sprint Qualifying und am Samstag wann war denn das jetzt? Entweder um 20 Uhr ist der Sprint selber. Am Samstag ist also nur eine Sache bei uns. Wir sagen es euch nächste Woche nochmal ganz genau, aber hört uns sicher auch nochmal unsere volle Freude, Vorfreude auf diesen Sprint.
Ja. Sehr gut. Ihr bekommt auf jeden Fall dann wieder eine Rennanalyse ins Haus geliefert. Aber wie gesagt, vorher hören wir uns noch nächste Woche mit den News aus der Formel 1 Welt. Und bis dahin wünschen wir euch, wie immer, genug Benzin im Tank. Ciao.
Ciao.